Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Wer waren die Besten des Jahres? Darum geht's heute bei uns mit den Ergebnissen aus der jährlichen Kritikerumfrage der Zeitschrift Theater heute. Davor sind wir in Dresden, wo 28 Jahre nach der Uraufführung eine Kultperformance der 90er zurück auf die Bühne kehrt. Und in Berlin widmet sich ein Festival einem vernachlässigten, aber leider wachsenden Thema: Obdach und Wohnungslosigkeit. 1997, da sorgte eine Theaterinszenierung für Aufsehen, die nicht an einem der ganz großen Häuser zu sehen war, sondern in der freien Szene im Festspielhaus Hellerau in Dresden. Genetik Wojcek hieß der Abend, entworfen von dem Künstlerpaar Harriet Maria und Peter Meining. Ein Solo für den Schauspieler Lars Rudolph, aber im Dialog mit sehr prominenten Mitspielern auf Videomonitoren. Ulrich Wildgruber, Eva Mattes, Nick Cave, Otto Sander, Hanna Schigulla, sogar Udo Lindenberg und noch viele, viele mehr. Ein Abend am Ende des analogen Zeitalters, kurz bevor dieses digitale Selbstporträt auf Screens und Displays allgegenwärtig werden sollte. Jetzt kommt Genetik Wojcek 28 Jahre später noch einmal in Hellerau auf die Bühne und ich will darüber sprechen mit dem Regisseur Peter Meining. Hallo.
Hallo.
Ja, wenn man sich diese lange Liste von damals mit den im Video Mitwirkenden anschaut, da kommt man ja aus dem Staunen kaum raus. Das sind unglaublich bekannte Namen, damals auch schon sehr bekannte Namen. Und da öffnet sich für mich automatisch irgendwie so ein Fenster in so eine andere Zeit, auch in so einen anderen Möglichkeits- und Gestaltungsraum. Wie haben Sie die zum Mitmachen gebracht damals?
Man war halt jung und respektlos. Und ich glaube, wir waren sehr frei. Und ein großer Unterschied zu heute war, dass man sich im Widerspruch zu offizieller Kultur und vor allem zur Stadttheaterästhetik verstanden hat. Also man akzeptierte da eigentlich, wenn überhaupt, nur vielleicht einzelne Produktionen der Volksbühne. Und wir hatten also damals schon immer ein Interesse an Science Fiction. Also heute machen wir kein Theater mehr, sondern drehen in erster Linie Science Fiction Filme. Mhm. Und bei Wojcek war das eine der ersten Science-Fiction-Ideen, das alles im Kopf von Wojcek stattfinden zu lassen. Und die Idee, diese Gegenspieler nicht real, sondern so als sprechende Köpfe stattfinden zu lassen, die ging eben so in diese Richtung. Wir wollten gerne, dass man die kennt und dass sie in so einem kollektiven Gedächtnis schon vorhanden sind und dadurch eine andere Ebene der Aufmerksamkeit oder eben Rolle bedient wird. Und in diese Richtung haben wir dann auch Politiker, also nicht nur Schauspieler, sondern Modemacher, Musiker angesprochen. Und dann haben wir überlegt, wie kriegen wir das hin, jetzt diese berühmten Leute. Und da haben wir eben einen Brief verfasst und das Konzept beschrieben in diesem Brief. Und dann gab es natürlich ganz unterschiedliche Reaktionen. Ich weiß noch, Gregor Gysi schrieb dann, der traut sich das nicht zu. Bruno Ganz fand die Idee, im Theater gefilmt zu werden, also ganz schrecklich. Und eine besonders lustige war Manfred Krug. Der schrieb, Kinder, das klingt ja alles derartig kompliziert, da habe ich ja richtig Angst mitzumachen, nachher verderbe ich euch noch alles. Wir wollten ja auch Robert De Niro und Jack Nicholson haben.
Ja, das ist eigentlich die beste Geschichte, die ich in dem Kontext und dem Ganzen noch gelesen habe, dass Sie ernsthaft daran glaubten, Sie könnten vielleicht Robert De Niro gewinnen.
Ja, das war eben damals, war auch diese Räume waren halt anders offen, also wir haben da mit unserem wirklich ganz schlechten Ostenglisch diese Agenten und die tatsächlich an die Strippe bekommen, angerufen und haben den versucht, aus Dresden heraus zu erklären, was Wojcek und wer Büchner ist. Und dann sind wir auch nach Kalifornien gefahren und haben da wirklich absurdeste Treffen mit irgendwelchen, also man hat das dann so ernsthaft gewollt. So.
Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, das war eine andere Zeit natürlich. Es war auch insofern eine andere Zeit, dass die Digitalisierung damals gerade noch so in den Anfängen lag. Trotzdem war ja Wojcek schon bei Ihnen umgeben von diesen ganzen selbstinszenierten Gesichtern, wie wir sie heute eben auch kennen von Instagram und TikTok. Was war denn damals die Idee von diesem Stoff?
Diese 90er, da, wie Sie es gerade schon gesagt haben, da steckte die Digitalisierung ja noch in den Kinderschuhen. Und vor allen Dingen war Kino und vor allen Dingen Musik war uns eigentlich viel wichtiger als Theater. Also Filme, ich erinnere zum Beispiel Natural Born Killers, der kam, glaube ich, 94 raus, den fand man cool. Und diese Möglichkeiten überhaupt, die Idee von Collage, wie in Filmen von Godard oder das zu legen und zitieren und auch die Theorie, das war irgendwie wichtig. Also man wollte auf der einen Seite auch theoretisch beschlagen sein und sich da schlau machen, egal ob man das jetzt in der Tiefe eigentlich verstanden hatte und da bediente man sich. Und in erster Linie war das bei uns in dieser Zeit, sagen wir mal, die französischen Strukturalisten, die man da gelesen hat und das Nachdenken über Bild und Kino und Und als wir dann nach einem Stoff suchten, in welchen wir die Ideen unterbringen und hineintransformieren könnten, da kamen wir eben auf Büchner. Und Büchner ist einfach Gold. Tiefe, Poesie, Kraft, das ist heute wie damals unglaublich beeindruckend. Und in der Kombination, also dieses Originaltextes, den wir ja komplett original genommen haben, mit dieser Idee der Reduzierung und eben nicht theatralen, sondern konzeptuellen Videokonferenz, funktionierte das für uns. Und für damals war das natürlich sehr skurril und auch high-end in diesem, auch was wir da mit dieser Kamera, mit der wir da mit einer Dia-Leinwand rumgefahren sind und diese Aufnahmen gemacht haben, etc.
Ja, und trotzdem immer noch analoge Theaterarbeit. Heute gelten die 90er als so ein Sehnsuchtsjahrzehnt für viele, also als die vermeintlich entspanntere Zeit, bevor uns sozusagen die Stimmen von allen Seiten, so wie im Kopf von Wojciech, auch heimgesucht haben. Teilen Sie diese Nostalgie?
Naja, also wir teilen nicht die Nostalgie, weil wir beide keine Nostalgiker sind, aber den Befund jetzt erstmal, dass die Freiheit der Kunst in den 90ern schon größer war und nicht wie heute von links und rechts unter Beschuss gerät. Ja, das teilen wir. Und vielleicht ist es einfach, dass wir ein anderes Selbstverständnis von Kunst irgendwie hatten. Kunst braucht aus sich heraus erstmal keine Legitimation, weder moralisch noch politisch. Das ist so ein bisschen vielleicht, wie das Jonathan Mese mit der totalen Kunst meint. Also das Wichtigste war und ist auch für uns heute noch die Transformation von Wirklichkeit in einen Raum, den die Kunst nur leisten kann. Und alles Didaktische und so moralisch Sendende, das ging und geht uns auch heute auf den Zeiger. Und da liegt vielleicht auch genau der Unterschied zwischen Schlingensief 90er und so einem gefallsüchtigen Möchtegern-Revoluzzer wie Milo Rau oder so. Und insofern fehlt uns im Gegensatz zu den 90ern mit uns das Valente, das Dreckige und auch das weniger Aufklärerische und vor allem wahrscheinlich der böse Humor. Wir haben einfach mehr gelacht.
Jetzt versetzen Sie ja aber diese Inszenierung aus diesen 90ern genau in diese Zeit, die Sie ja gerade beschrieben haben. Gleichzeitig kommt hinzu, dass viele der damals im Video Mitspielenden heute nicht mehr leben. Christoph Schlingensief eben, Sie haben ihn erwähnt, Irm Hermann, Otto Sander, andere auch nicht. Wie hat sich denn diese Arbeit über die fast 3 Jahrzehnte jetzt für Sie verändert?
Na, man ist ja selber älter geworden. Und man denkt natürlich, wenn man in diese jungen oder teilweise jungen, unveränderten Gesichter schaut, an Zeit, an den Tod und an jede einzelne dieser intensiven Begegnungen. Und da ist es sicher, da ist man ein bisschen melancholisch. Aber in erster Linie sind wir sehr froh, dass wir es nach wie vor einfach gut finden. Wir würden es wahrscheinlich heute genauso inszenieren. Oft hat man das ja, dass man alte Filme wieder sieht, für die man geschwärmt hat. Und dann denkt man, das funktioniert gar nicht mehr. Aber das macht eben dieser Text vor allen Dingen. Und die Tiefe und die Macht der Bilder und der Porträts, die ist eben genauso suggestiv wie damals. Und das ist nach wie vor ein ganz intimer und berührender Moment, der eben aber auch viel über unsere Gegenwart erzählt und einen nachdenken lässt, wo wir uns alle so hinentwickelt haben.
Ja, eine Begegnung mit den Geistern und Gespenstern nicht nur der 90er Jahre. Genetik Wojciech, eine Kultperformance von Harriet Maria und Peter Meining, kehrt nach 28 Jahren zurück an den Ort seiner Uraufführung, das Festspielhaus Hellerau. Zu sehen ist Genetik Wojciech dort am 5. und 6. September. Peter Meining, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Über 500.000 Menschen leben in Deutschland auf der Straße oder in Notunterkünften. Die Geschichten, die Ängste, die Sehnsüchte von Obdachlosen sind jetzt das Thema eines kleinen Festivals, das die Dramen der Straße ins Rampenlicht rückt. Hinschauen, Kulturfestival zu Obdach und Wohnungslosigkeit im Berliner Bezirk Lichtenberg. Gerd Brendel war vor Ort.
Nachmittags auf dem Platz vor dem Berliner Bahnhof Lichtenberg. Der öffentliche Raum ist hier für viele Wohn- und Esszimmerersatz. Eine Gruppe sitzt auf dem Boden vor Döner und Pommes. Ein Rollstuhlfahrer kommt dazu und räumt ein paar Bierflaschen aus seiner Tasche. Zwei Streifenpolizisten schlendern vorbei und schauen angestrengt geradeaus.
Menschen ohne Obdach leben auf der Straße, sind ständig auf der Bühne eigentlich.
Nur Applaus bekommen die Obdachlosen dafür so gut wie nie. Regisseur Martin Heesch will das ändern und organisiert mittlerweile zum 2. Mal mit Initiativen vor Ort das Kulturfestival zu Obdach und Wohnungslosigkeit. Der Titel Hinschauen ist Programm.
Hinschauen versteht sich als Einladung, dorthin zu schauen, wo man im Alltag eigentlich wegschaut. Und das Hinschauen-Festival will eigentlich aufmerksam machen, diesen Menschen eine Bühne eine wirkliche Bühne geben, wo sie angeschaut werden, wahrgenommen werden.
Zum Beispiel als Hänsel und Gretel in einer neuen Version des alten Gebrüder Grimm-Märchens, die Martin Heesch zusammen mit den Darstellern und Darstellerinnen geschrieben hat.
Currywurst!
Geil! Currywurst!
Ja, mit Pommes frites und der schwarze Kirschtorte haben.
Mit Schwarzsahne?
Wie es ist, hungrig und ohne Obdach, ohne Orientierung, nachts draußen zu sein, egal ob im Wald oder im Großstadtdschungel, hat Hänsel-Darsteller Detlef oft genug selbst erlebt. Und auch die Sehnsucht nach ein paar Tagen und Nächten ohne Sorgen.
Oh, ist das schön weich.
Oh, und dann riecht dir Matratze und nicht so ein stinkender Schroser.
Und es riecht nach Orchideen.
Oh. Echte Federbetten, Mann, das gibt's ja nicht.
Und kein Floh.
Und die trügerischen Pfefferkuchenhäuschen? Wem gehören die in der realen Welt zwischen Leben auf der Straße und der eigenen Wohnung, bei der es hoffentlich auch im nächsten Monat noch für die Miete reicht?
Eine Spielerin ist einfach bei einer Leiharbeiterfirma und ich empfinde das als modernen Sklavenmarkt. Die hat einen Vertrag, sie macht es eigentlich gerne, sie sagt, das ist immer Abwechslung, aber die muss immer verfügbar sein.
Trotzdem.
Es gibt einen geringen Prozentteil, die sagen, ich will so leben.
Quasi als Landstreicher in Eigenregie. Dagegen ist der Alltag oft bestimmt von der Suche nach dem nächsten Schlafplatz, nach Essbarem, nach einer Waschmöglichkeit. Ein paar dieser Alltagsgeschichten hat Heesch aufgenommen und zu einem Audiowalk zusammengestellt. Die Kopfhörer und Sender dazu können die Besucher, Besucherinnen am Festivalstand vor dem Bahnhof Lichtenberg ausleihen. Es sind Geschichten vom Scheitern, aber auch von Beharrlichkeit, von Familientramen und Sehnsüchten.
Also ich bin Niki, ich bin 31 Jahre alt. Letztes Jahr bin ich auf die Straße gekommen wegen einer Trennung.
So, ich bin René, 51. Ich bin seit 26. Oktober auf der Straße diesen Jahres. Das geht bei uns los, wenn wir auf der leeren Straße als Gruppe schlafen. Wird um 6 wird dort geweckt. Dann trinken die alle ihren Kaffee. Einer, meistens ich bin das dann, geht dann 6:45 los zum Netto. Müssen wir ehrlich sagen, holt ein Frühstücksbier. Dann auf der dritten Straße wieder eine Rollstuhlfahrer schnurren, betteln. Wie soll ich es weiter sagen? Um 5 fährt einer wieder zur leeren Straße, holt Nummern, diese Einlassnummern für die ganze Gruppe.
Es gibt immer eine Unterkunft, aber es ist nie ein Zuhause.
Nein, die Straße ist kein Zuhause und ein Bahnhofsvorplatz ersetzt nicht die eigenen vier Wände. Für niemanden. Aber mit den Geschichten im Ohr werden die, die hier leben, für ein paar Minuten zu Nachbarn und Nachbarinnen auf Augenhöhe.
Das Festival Hinschauen thematisiert Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Das Programm im Berliner Bezirk Lichtenberg läuft noch bis morgen Abend. Heute mit viel Musik, morgen dann nochmal mit Theater. Für uns berichtete Gerd Brendel. Sie gehört zu den begehrtesten Auszeichnungen im deutschen Theaterbetrieb. Die Nennung auf der Jahresbestenliste der Zeitschrift Theater heute. Diese Woche war es wieder soweit. Die KritikerInnen hatten abgestimmt und die größte Überraschung gab es in der Königskategorie. Das Theater Magdeburg ist zum ersten Mal Theater des Jahres. Vielleicht weniger überraschend, Florentina Holzinger hat mit Sancta die Inszenierung des Jahres hingelegt. Julia Riedler war die beste Schauspielerin und gleich drei ihrer männlichen Kollegen teilen sich den Titel Schauspieler des Jahres. Andreas Döhler, Moritz Kienemann und Thomas Schmauser. In der Kategorie Bestes Video gewann eine Inszenierung, die auch darüber hinaus mehrfach genannt wurde, die aber anders ist als alles sonst auf der Liste. Nämlich die gefeierte Virtual Reality Installation EOL End of Life vom Kollektiv Darum. Das sind Victoria Halper und Kai Krösche, der jetzt am Telefon ist. Hallo und herzlichen Glückwunsch erstmal.
Vielen Dank. Hallo.
Ist bestes Video überhaupt die richtige Kategorie oder merkt man daran, dass wir eigentlich noch keinen so guten Begriff in unserem Theatervokabular haben für das, was Sie da gemacht haben?
Naja, das ist immer die Frage, wie man Video definiert. Wenn man es irgendwie vom Lateinischen irgendwie betrachtet, dem Video, ich sehe, dann ist ja wahrscheinlich alles, was man im Theater sieht, irgendwie könnte Video sein. Wenn man es jetzt im engeren Sinne sieht, dass man sagt, das ist eine voraufgezeichnete Abfolge von Bildern, die irgendwie auf einem Bildschirm oder einer Art von Bildschirm gezeigt wird, dann könnte man sagen, Jein. Das Ding ist, dass es ja bei uns in Virtual Reality praktisch vorprogrammiert ist, aber nicht unbedingt voraufgezeichnet, weil die Bilder in Echtzeit berechnet werden, abhängig davon, wie das Publikum sich bewegt. Aber natürlich wird auch Bildschirme übertragen, die sich dann aber wieder anfühlen wie eine Wirklichkeit vor den eigenen Augen. Im ganz weiten Sinne wahrscheinlich ja. Im engeren Sinne vielleicht sprengt es tatsächlich ein bisschen die Definition.
IOL gehörte in jedem Fall zu den großen Hits der vergangenen Theatersaison, war auch zum Theatertreffen eingeladen und erzählt eine sehr berührende Geschichte über Erinnerung und die digitalen Hinterlassenschaften der Toten. Alles eben in einer animierten 3D-Welt unter einer VR-Brille. Wie haben Sie gewusst, das ist die richtige Form für das, was wir erzählen wollen?
Es hat sich tatsächlich irgendwie ziemlich schnell ergeben aus dem Thema, mit dem wir uns befassen wollten, nämlich der Frage, gibt es die Möglichkeit, Menschen oder sozusagen nach ihrem Tod zu erhalten? Und wenn ja, in welchen Formen könnte das sein? Es gibt ja auch schon so Chatbots und solche Sachen, an denen jetzt bereits gearbeitet wird. Und dann sind wir relativ schnell darauf gekommen, was wäre denn, wenn man in so einer virtuellen Realität auf Abbilder Verstorbener stoßen könnte. Und da war dann irgendwie allen ganz klar, dass wir sagen, wir machen das auch direkt in Virtual Reality. Also wir behaupten gar nicht erst, dass es jetzt eine echte Realität ist, die man vor seinen Augen sieht, sondern man steigt selbst ein in so ein Metaverse der Zukunft, in dem diese Avatare herumlaufen, die aber eben nach dem Abbild von Verstorbenen gemacht wurden.
Hat die Technik denn auch andersherum das Erzählen beeinflusst, also im Sinne einer Art neuen Dramaturgie des Digitalen?
Wir kommen ja aus ein bisschen aus dem immersiven Performance-Bereich und Immersion ist jetzt nichts Neues für uns. Insofern könnte man auch relativ viele Dinge übertragen auf die Bewegung in der Virtual Reality. Aber natürlich dadurch, dass man überhaupt keine Einschränkungen hat, außer halt vielleicht durch die Hardware der Geräte, die jetzt vielleicht so nicht die beste Grafik produzieren können, kann man natürlich auch nochmal ganz anders denken. Also man kann Leute durch riesige Hallen schicken und dann plötzlich im nächsten Moment in winzige klaustrophobische Räume. Das ist natürlich eine ganz andere Form von Raumdramaturgie, die da möglich ist, als das jetzt in echt wäre, wenn man da alles bauen müsste. Und natürlich gleichzeitig mussten wir aber gucken, wie schaffen wir es irgendwie, die Leute auf einem möglichst kleinen Feld, damit es ein paar Leute sehen können, herumzuführen. Also er hat sich auf jeden Fall sehr stark gegenseitig bedingt und natürlich auch die Immersion, diese extrem starke Immersion, die die Virtual Reality erzeugt, hat uns natürlich auch vor Fragen gestellt, so was kann man machen und wo wird es auch too much fürs Publikum?
Ja, die grundsätzliche Frage, die sich ja an solche Projekte immer stellt und die dann auch gerne und leidenschaftlich diskutiert wird, ist natürlich die, ist es eigentlich überhaupt noch Theater? Und andersherum, lohnt es sich, die Frage eigentlich zu stellen oder ist sie nicht eigentlich ein Stück weit passé und zu dogmatisch?
Ich finde so eine Frage zu stellen immer spannend, weil in der Antwort dann sicher auch wieder neue Begrifflichkeiten oder halt auch neue Ideen, irgendwie was Theater sein kann und sollte und nicht sein sollte, herauskristallisieren. Aber also ich würde ein bisschen die Gegenfrage stellen, was macht es nicht zu Theater? Es fühlt sich an wie Theater, es hört sich an wie Theater, es sieht so aus wie Theater, also zumindest eine Form von Präsenz, die vor unseren Augen ist. Und gleichzeitig ist es das vielleicht alles nicht, weil es natürlich nur eben vorprogrammierte Bilder vor unseren Augen sind. Also es ist ein bisschen wie der Schatten an der Wand. Wie verhält der sich zu mir? Also ist der Schatten an der Wand, bin das ich oder ist es eben nur der Schatten? Und wenn ich nur den Schatten sehe, was ist dann der Schatten? Also das sind so ein bisschen Fragen, die sich da gestellt haben. Und gerade jetzt bei dem Thema, wo es ja auch inhaltlich sehr stark um Anwesenheit und Abwesenheit und um eine Präsenz geht von Dingen, die eigentlich schon längst nicht mehr präsent sind, würde ich sagen, ist die Diskussion total legitim.
Die VR-Installation IOL End of Life ist der Gewinner in der Kategorie Bestes Video in der Jahresbestenliste der Zeitschrift Theater Heute. Und ich würde einfach sagen, wo Theater Heute draufsteht, das ist dann auch Theater. IOL ist zum nächsten Mal zu sehen in Deutschland im Oktober beim Festival Politik im Freien Theater. Und ich habe gesprochen mit Kai Kröll vom Kollektiv Darum.